willkommen zu Nurses Beyond the Bedside, dem Podcast ohne Risiken, aber mit Nebenwirkung. Bei uns sind eure Ohren in den besten Händen.
Juhu, da sind wir wieder.
Ja, jetzt hört es uns wieder. Habt ihr uns schon vermisst? Ich finde schon.
Wahrscheinlich schon. Du, wie kann man uns nicht vermissen?
Das ist die richtige Frage gewesen jetzt auf die Antwort.
Ja, nein, auch für unsere Männer einmal, denkt es nach. Denkt es nach, aber hört ja keiner
zu. Also ich hab das schon vermisst, weil wir haben uns gefühlt schon voll lange nicht mehr gesehen, habe ich das Gefühl.
Das stimmt.
Aber eigentlich haben wir uns eh erst vor kurzem gesehen. Aber
es hat sich echt lang angefühlt.
Ja.
Weil wahrscheinlich so viel passiert ist.
Ja, es ist viel passiert.
Dürfen wir aber noch nichts verraten.
Nein, und gewisse Dinge brauchen wir nicht besprechen. Geht kaum was an.
Nein, kaum.
Das geht keinem was an.
Wir sind ja nicht einmal der Verwandtschaft.
Oder die Nachbarn oder sonst irgendwas. Wir reden über
nichts. Oft wissen es nicht einmal die Männer, wissen es wir zwar schon.
Ja, und alles müssen die Männer auch nicht wissen.
Nein, ist ja oft gescheiter, wenn sie nicht alles wissen.
Und vor allem, wenn wir zwar alles veröffentlichen, was wir zwar wissen, dann wären wir nicht mehr fertig.
Nein, dann wären wir nicht mehr fertig.
Das füllt der Podcast-Folge nicht aus.
Weil da habe ich zufällig, mit wem habe ich da geredet, der gesagt, wir sind da auch so offen, was wir da erzählen. Und dann habe ich mir schon gedacht, was da vorher und dann noch geredet wird. Das ist ja das Wahre eigentlich. Gut, der Wahre Klatsch und Tratsch.
Der Aufnahmeknopf dann schon wieder stumm geschalten.
Das ist wieder stumm. Mhm. Ja, als behind the scenes geht es nochmal richtig ab. Weil wir erzählen natürlich nur das, wenn wir sagen, okay, das
können wir von reden.
Wir auch erzählen und vielleicht sind wir da auch relativ offen. Aber es geht ja noch viel mehr ab.
Es geht. Das sind eigentlich 5% von dem, was wir gehört haben.
Nur die Spitze des Eisbergs der Verzweiflung auf.
nein, das passt schon. Aber heute haben wir ein ganz anderes Thema, was
ganz
wir mitnehmen.
Thema.
Wir haben ein Thema mitgebracht, was sehr, sehr viele Leute betrifft.
Ja.
Das zunehmend, glaube ich, mehr wird.
Ja.
Nicht nur, glaube ich, sondern einfach auch präsenter wird.
Mhm.
Und ich finde jetzt auch so ein bisschen nicht mehr so mit Scham getragen wird, wenn du öffentlich siehst, dass du an Diabetes erkrankt bist.
Ja, ich finde es ein bisschen schwierig. Also ich finde, dass sowohl Typ 1 als auch Typ 2, also es ist zwar schon bekannt irgendwie,
ja,
aber so gerade bei den Typ 2 Diabetikern habe ich schon oft das Gefühl, dass das nicht so ernst genommen wird, die Erkrankung.
Nein, das sicher nicht.
Typ 1 finde ich, der ist schon eher. Also das betrifft ja dann vor allem Kinder und Jugendliche auch, dass sie schon recht früh mit dem auseinandersetzen müssen.
Mhm.
Also da finde ich es eher auch von den Angehörigen, aber so auf Typ 2 Diabetes ganz schwierig.
Ja, aber das, was ich gemeint habe, ist, dass es jetzt, wenn jemand zum Beispiel eine Insulinpumpe oder sowas hat oder den Sensor zum Testen, dass das jetzt da an Stellen getragen wird und dass es jetzt im Fernsehen oder sonst irgendwas, dass man es einfach öffentlicher mehr sieht.
Das stimmt.
Wie früher hat man es, finde ich, ein bisschen nicht so präsenter gesehen.
Ja, auf jeden Fall. Und es gibt auch schon coole Technologien, das muss man halt auch sagen, also von den Pumpen und so weiter, also da gibt es schon Fortschritte, was das deutlich auch erleichtern, auch was die Messerei und so betrifft. Also da ist schon einiges weitergegangen, aber vor allem dadurch, weil es so viel Leid gibt. Und die Statistik sagt eigentlich, dass es ja noch viel radikaler wird von den, von den Ausmaßen her. Es wird viel mehr Leute noch betroffen sein. Also es sind jetzt schon viel betroffen und es wird dann auch ganz stark ansteigen. Also vor allem der Typ 2 Diabetes.
Mhm. Ja, das hängt halt einfach ganz viel von Lebensstil zusammen.
Lebensstilfaktoren ab.
Ja, weil wenn wir jetzt einfach mal, dass die Leute so ein bisschen auskennen, Typ 1 Diabetes, hast du jetzt schon erwähnt, junge Kinderalter, junge Erwachsene, frühe Erwachsenen. Nein, wie sagt man Jugendliche so?
Die frühen Erwachsenen.
Die frühen Erwachsenen, das war ich schon verwirrt. Die Jugendlichen, da tritt eben der Typ Diabetes Typ 1 eben auf. Da hast du einfach die A-Karte gezogen, dass du dein Leben lang irgendwie messen musst und eine Pumpe hast oder Insulin oder was auch immer dann zum Spritzen hast. Aber das wirst du nicht mehr los.
Ja, es ist wie eine chronische Erkrankung.
Genau.
Und das tritt dann irgendwann im Kindesalter meistens auf und die Symptome sind oftmals nicht gleich zuordnebar. Also ich habe schon einen Bekanntenkreis das mitgekriegt, dass man gesagt hat, das Auffälligste war eigentlich, dass das Kind in der Nacht immer ganz, ganz durstig war.
Mhm. Durst, ja.
Ja, dieser Durst, das war einer der ersten Sachen, wo man gemerkt hat, dass es irgendwie...
Passt was nicht.
Da passt was nicht, weil das wirklich jeden Tag war, weil wenn er einmal kommt und einfach du vielleicht wenig getrunken hat und dann einfach in der Nacht einmal durstig ist, ja, das kann sein, dass das wurscht. Aber wenn das wirklich täglich ist und er dann wirklich früh in der Nacht trinkt und das einfach über so einen langen Zeitraum hinweg, dann stimmt eventuell was nicht.
Ja.
Und das war zum Beispiel eines der Symptome.
Was dann auch ganz oft ist, die Müdigkeit, also dieses abgeschlagene Müdigkeit, das ist ein ganz häufiges Thema, was man eben, aber was natürlich auch schwierig ist bei Kindern, vor allem Kinder, die sich nicht noch artikulieren können und sagen, du, mir geht's jetzt gerade nicht gut oder irgendwas passt jetzt nicht oder ich fühle mich nicht gut. Oder
dass du sagst, ich bin müder als jetzt vergleichbare andere Kinder, dass du sagst, bei mir ist das jetzt da auffällig, weißt du, was ich meine, vielleicht bin ich ja einfach müd, aus irgendeinem Grund. Also das ist dann, glaube ich, echt schwer.
Ja, und vor allem, ich habe erst jemanden vor kurzem im Bekanntenkreis, wo das eben aufgetreten ist, Typ 1 Diabetiker. Und das ist gar nicht so leicht, weil dann hast du erstens mal, wirst du dann einmal geschult als Eltern auf diese ganzen Geräte und Pumpen und
Wobei
so weiter.
Wobei das auch nicht so einfach ist, dass du da wen findest, der wirklich eine tolle Schulung macht, muss man leider sagen.
Ja, aber auch, das betrifft dann aber auch Kindergarten und Schule, weil in gewissen Kindergarten oder Krippen gibt es dann zum Beispiel nicht den Personalschlüssel, dass sie sagen, sie können ein Kind mit einer Erkrankung oder mit Diabetes in die Krippe nehmen und ja, da müssen wir warten, dass es größer wird, dass der Personalschlüssel ein bisschen anders ist und so weiter. Da
ich kenne aber auch Pädagogen, die gezielt sagen, nein, wenn wir nicht zusätzlich jemanden kriegen, eine Schulassistenz oder Freizeitassistenz, wie das alles heißt, dann kann man dieses Kind nicht betreuen. Also es gibt ganz viele Pädagogen und ich habe doch einige im Freundeskreis, die sagen, sie trauen sich das nicht zu, jemanden mit einer medizinischen Erkrankung zu betreuen, vor allem wenn es dann wirklich um zum Beispiel Sportunterricht und so geht, wo man einfach auf gewisse Dinge achten muss, haben die einfach Angst.
Ja.
Weil da geht es natürlich, es ist nicht, dass die unempathisch sind, aber da geht es dann immer um die Haftungsfrage, weißt du, was passiert, wenn was ist, wenn was übersehen wird, im Stress, keine Ahnung. Und ja, da haben dann einfach die Leute Angst.
Ja, verständlich, weil natürlich, das ist jetzt nicht sowas, wo du sagst, ja, okay, ist einmal ein Wert, irgendwas, sonst irgendwas, sondern das kann echt gefährlich sein, wenn der Blutzucker komplett
overrasselt zum Beispiel.
Overrasselt oder aufgerasselt, total entgleist, also das kann wirklich lebensbedrohlich sein.
Und dann haben die Pädagogen ja oft auch keine Schulung oder nur sehr wenig Schulung und sie sagen, sie trauen sich das dann nicht zu, das einzuschätzen. Und dann brauchst eben eine Schulassistenz. Oder schon im Kindergarten eben diese, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das, hast dann, glaube ich, Freizeitassistenz, nein, ich weiß gar nicht, wie das heißt.
Keine Ahnung.
Aber auf jeden Fall jemand, der einfach dabei ist.
Ja.
Und es ist gar nicht so leicht und ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob ich im neuesten Stand bin, aber ich glaube, dass da die Förderungen ganz arg gekürzt worden sind.
Ja,
sind bei uns
sie.
In der Steiermark.
Ja.
Wenn nicht sogar wirklich zum Teil gestrichen, das weiß ich jetzt nicht.
Teilweise glaube ich sogar, dass es
ich weiß nicht, wie das gestaffelt ist oder wie das genau abläuft mit der Förderung, aber da habe ich nur irgendwas gelesen, dass die jetzt ein massives Problem haben.
Das war vor einem Monat, eineinhalb Monat war es sehr stark in den Medien.
Ja, dass man diese Schulassistenzen da haltet quasi. Und es ist ja wirklich das Problem, wenn man angewiesen ist, dass da eine Person dabei ist beim Kind, weil auch wenn die Schulassistenz jetzt zum Beispiel krank ist und es gibt keinen Ersatz, es kann da jetzt keiner einspringen zum Beispiel, kann das Kind ja nicht in die Schule gehen.
Nein. Und wenn du denkst, jetzt hast du schon die Herausforderung, dass dein Kind erstens mal eine chronische Erkrankung hat, zweitens dann, dass du als Elternteil damit umgehen lernen musst, mit diesen ganzen Utensilien und mit diesen ganzen Messwerten und Normen und Richtlinien und alles. Und dann ist immer die Sache, wem gebe ich mein Kind? Oma, Opa, die müssen sich auch auskennen, die müssen auch geschult
sein. Die brauchen auch Schulung.
Also man glaubt gar nicht, was das für ein Rattenschwanz nach sich zieht.
Vielleicht eine Ernährungsumstellung, je nachdem, wie man vielleicht vorher gegessen hat. Und das ist schon wild eigentlich. Und vor allem, wenn du dann so von außen abhängig bist, weil du musst natürlich auch arbeiten und du kannst ja nicht neben dein Kind in der Schule sitzen.
Ja.
Und das ist dann natürlich schon eine Einschränkung. Und wenn du dann sagst, okay, es gibt vielleicht keine Förderung oder wir finden keine Schulassistenz, es gibt einfach gar nicht so viele, das ist schon richtig wild.
Ja.
Und ich weiß, dass da auch von der Pflege ganz tolle Organisationen gegeben hat, muss ich jetzt fast sagen, weil da haben sie halt auch Förderungen eingestellt. Wirklich so mobile Krankenpflegerinnen mit Schwerpunkt auf Diabetes, die auch wirklich diese Schulungen und so weiter durchgeführt haben und ja, diese Förderungen sind gestrichen worden. Also das Projekt, weiß ich nicht, ob es jetzt wirklich weiterlaufen kann oder nicht, aber die Finanzierung ist eben nicht gesichert und es ist mega tragisch eigentlich.
Ja, vor allem, weil wir ja wissen, dass die Zahlen steigen. Mhm. Das im Endeffekt wird da wieder an einer kompletten falschen Stelle
gespart. Ja, aber wenn der schlecht eingestellt ist, dann hat der immer wieder Probleme in seinem Leben. Das heißt, das ist dieser Drehtüren-Effekt. Wenn du die Prävention nicht schaffst und den Umgang mit der Erkrankung nicht lernst, und der ist ja durchaus möglich, dass du einen guten Umgang erlernst und dass du dann halbwegs normal leben kannst, aber wenn du das nicht hinkriegst, dann wird das dein Leben lang verfolgen, die Folgeschäden und so weiter.
Absolut, ja.
Ja, das ist echt wild. Und beim Diabetes Typ 2, der betrifft dann ja ältere Personen, fängt meistens schleichend an, ist dann aber eine chronische Erkrankung. Also wenn sich diese Erkrankung wirklich dann einmal manifestiert hat, kriegt man es nicht mehr weg.
Nein.
Und ganz viele kennen es am Anfang, hat man vielleicht einmal erhöhte Werte, dann kann man es auch mit der Ernährung noch recht gut in den Griff kriegen, wenn man sich einfach daran hält, dass man wenig Zucker isst. Aber viele ändern da den Lebensstil noch nicht, das sehen da die Gefahr noch nicht.
Nein.
Und dann kriegst du als nächsten Schritt dann einmal orale Medikation, also irgendeine Tabletten quasi, zum Schlucken. Und wenn das dann auch nicht ausreicht, um die Werte zu stabilisieren, dann muss man irgendwann Insulin spritzen.
Ja, genau.
Und da, das ist dann immer schon ein bisschen heikel, weil da tun sich gerade ältere Personen oft richtig schwer, wenn sie dann wirklich aufs Insulin eingestellt werden, mit dem Pennen und mit dem Spritzen.
Absolut. Das ist dann wieder eine ganz andere, neue Herausforderung, wie jemand, ein jugendlicher Kind, der wächst mit dem auf und das ist dann irgendwann selbstverständlich für den, ja. Und für einen Älteren, sage ich jetzt einmal, der muss da irgendwie frisch und anders einwachsen in das Ganze, weil das betrifft ja alles. Das betrifft aber, was ich ganz schwierig finde, ist, wenn so Kinder spielen. Weißt du, so dieses Spielen, wo du sagst, okay, sie laufen, sie schwitzen, wo du einfach sagst, okay, da muss ich als Elternteil so das Gespür haben, okay, wann messen wir oder sonst irgendwas, wo du sagst, okay, die Pumpen, sag dir das gleich einmal selber an.
Aber ich glaube, dass das auch so Apps gibt, weißt du, was du auch mitschauen kannst quasi, wo du das ein bisschen gravisierst oder
Ja, es gibt schon wahnsinnig viel, aber ich denke mir immer, das sind ganz viele nicht bewusst, aber auch für die Erwachsenen, wenn man sagt, okay, man macht eine Sporteinheit, muss man das mitberechnen, indem, wenn man Insulin verabreicht zum Beispiel. Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, was ganz, ganz, ganz viele Leute betrifft und was ganz viele auch nicht wissen. Es gibt ja nicht ohne Grund diesen Zuckerbelastungstest in der Schwangerschaft. Und ganz viele passt dann dieser Zuckerbelastungstest nicht. Entweder der Nüchternwert oder irgendein anderer Wert. Und das ist eben, dass in der Schwangerschaft die Zellen sie insulinresistenter machen. Und deswegen wir Probleme mit dem Blutzucker haben. Also sehr viele Frauen mit Problemen mit dem Blutzucker haben. Und das ist eigentlich auch so ein schleichender Prozess, wo du dann sagst, okay, zuerst wird einmal, wenn dieser Wert auffällig ist, wenn man beim Frauenarzt einen Zuckerbelastungstest macht, dann kann es eben passieren, einfach, dass du sagst, okay, beim Vortag spät was Süßes gegessen oder irgendwie
die Indizien. Ich habe Brot gegessen und war natürlich, weil ich war natürlich auffällig.
Na, logisch.
Ich habe mir schon gedacht, ich bin schon mit einem schlechten Gefühl hingegangen. Also ich habe es direkt bei der ÖGK gemacht, den Zuckerbelastungstest, weil ich habe es beim ersten Mal, also beim ersten Kind auch so gemacht und das hat eigentlich richtig gut funktioniert. Dann habe ich mir gedacht, ja, ist ja wurscht, ich gehe beim zweiten jetzt auch gleich dorthin, weil ab und zu kann man es auch beim Hausarzt und so gleich machen, aber es bieten nicht alle an. Also das muss man sich anschauen. Aber auf jeden Fall war ich am Vortag, lange nach der Pflege, der Veranstaltung. Und ich habe dort ehrenamtlich gearbeitet. Und ich war ein bisschen im Stress an dem Tag und habe davor auch schon irgendwas gemacht und bin dann direkt dorthin gefahren, weil das fängt immer am Nachmittag an. Ich glaube, eh so um 2 oder was war ich dort, was du zuerst alles aufbauen und dann fängt es irgendwann an, die Veranstaltung. Und ich war dort beim Stand vom Berufsverband und bin nicht dazu gekommen, dass sie was isst. Und es hat dann eh geheißen, es gibt dort dann eh Brötchen, weißt du? Und dann habe ich gedacht, ja, ist wurscht, dann ist sie dort einfach ein Brötchen. Und dann sind die Brötchen aber so spät gekommen. Und ich war schon so hungrig. Und zuerst habe ich die Uhrzeit ein bisschen übersehen. Dann trotzdem mit so viel Leid, mit denen und den Sommern. Und dann war es schon richtig spät. Und dann habe ich gedacht, scheiße. Weil es war wirklich so zwischen 9 und 10.
Boah.
Und dann habe ich mir gedacht, weil am nächsten Tag, ganz in der Früh, musst du ja nüchtern hinkommen. Und dann war ich aber so hungrig, dass ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt nichts esse, dann schaffe ich das kreislaufmäßig nicht. Mhm. Dann habe ich fix einen Unterzucker in der Früh, das ist der Bock nicht. Weil du musst ja danach auch nüchtern sein, weißt du?
Ja.
Es wird einmal der Nüchternwert abgenommen und dann musst du diese Zuckerlösung, warte, diese grausige Zuckerlösung.
Musst du wieder warten eine Stunde,
dann musst du wieder eine Stunde warten, dann kannst du das Gemisch dann auch einmal saufen. Aber obwohl, jetzt ist es schon besser. Die haben jetzt umgestellt, jetzt gibt es eine neue Zuckerlösung, das schmeckt nicht mehr so schier.
Naja, dann.
Am ersten Mal habe ich gedacht, ich spreche mich voll eher an. Wehe.
Ja, ja.
Und die Stärke nicht funktioniert. Na, und dann habe ich schon gedacht, scheiße. Und ich bin dann hin und habe zu denen dann gesagt, ich habe leider so spät was gegessen, gell? Ob das was macht oder ob ich vielleicht einfach später anfangen soll. Ich warte einfach da und fange halt einfach ein bisschen später an mit dem Test. Und der Eva und der EGK haben natürlich gesagt, nein.
Richtig.
Der Eva, also... Sie fangen mit mir jetzt an. Sie war das wurscht.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, ja, okay, vielleicht ist eh nicht so schlimm. Es war aber leider erhöht.
Ja.
Es war leider erhöht. Und es hat sich zwar dann richtig gut reguliert, also ich bin eine Zuckerlösung anmessen trinken. Und dann der erste Wert und der zweite Wert waren auch komplett im Normbereich. Also ich habe es dann wirklich ganz normal abgebaut. Aber es war einfach dieser Zeitrahmen von einem Abend zu kurz.
Ja.
Und wenn du natürlich dann das Problem quasi hast, dann ist denen das wurscht, ob du vorher Brot gegessen hast.
Und
ich hab damals immer auch in der Nacht, bin ich oft um 3 aufgewacht, vor lauter hungrig.
Mhm.
Also ich habe mir immer am Abend einen kleinen Snack nehmen, weil ich habe sonst bis in der Früh nicht ausgehalten. Ja. Sonst habe ich mir um 3 aufstehen.
Ja.
Und da war es lieber, dass ich dann vor dem Schlafen gehen auch einen Snack genommen habe. Also es war voll mein Rhythmus.
Mhm.
Ist natürlich nachteilig, weil wenn du dann musst du nämlich auf die Diabetesambulanz in die Klinik, ins LKH, musst du da Schulung machen.
Ja.
Auch wenn du vom Beruf her die Apple auskennst, das ist wurscht.
Wurscht.
Du musst du diese Schulung machen.
Wirst du eingeschult, eine Ernährungsberatung.
Ja. War aber eh cool, also die Diätologin und so, die waren eh mega nett und es sagt ja dann auf keiner was, also was denn, sie fragen dann so durch und interessiert keinen und dann... Jedes hat ein bisschen belebt und ein paar gute Fragen gestellt, dann ist ihr, kommt mir vor, ein bisschen besser gegangen, dass er mitmacht.
Die Lisa wieder sozial gedacht.
Nein, es war auch nicht dabei. Und die haben sie gefragt, haben sie bei der vorigen Schwangerschaft einen Diabetes gehabt? Und der hat dann gesagt, ich bin damals in die Klinik gekommen, ich habe nicht mal gewusst, dass ich schwanger bin und habe am gleichen Tag mein Kind gekriegt. Also keine Ahnung, ob ich bei der ersten Schwangerschaft auch schon einen Diabetes gehabt habe.
Yeah.
Solche Fälle waren.
Aha, ja.
Solche Fälle.
Die werden alle wieder zusammengestellt haben, die was so ein bisschen extra
alles sind. War ganz, also das war eine gemischte Runde, dass sie sagst, wirklich,
naja,
das war so witzig.
Und dann muss man eine Woche messen mit gewissen Zeitangaben, dann musst du teilweise auch in der Nacht aufstehen. Ja.
Das war richtig, ja, einmal musst du in der Nacht aufstehen.
Ja. Um zu messen, dass man sagt, okay, wie schnell
sinkt
baut
er dann ab in der Nacht.
Genau, dass man ein bisschen Einschätzung hat, weil manche rasseln ja schnell.
Aber du musst wirklich, also du kriegst dann einen Plan mit, gell, was du eintragen musst und auch genau, wie du essen sollst ein bisschen. Gell.
Mhm.
Und du musst ja 6 Mahlzeiten, also du musst immer diese Zwischenmahlzeiten
das
essen.
Das wäre was für mich. Wo ich gerade einmal 2 habe.
Du, ich bin mit Messenspritzen essen, ich bin nicht zusammengekommen. Ich war den ganzen Tag war ich beschäftigt.
Ja.
Weil du musst immer um die gleiche Zeit essen, in der Früh, um 6 einmal messen. Dann musst du schauen, was der, also wie der Wert ist. Dann musst du, keine Ahnung, dann steht halt was essen, ein Frühstück. Dann musst du um 9 circa einen Snack nehmen. Ja. Eine Stunde nach dem Snack, also du, genau, du musst vorher, vor dem Essen messen, dann was essen, dann noch ein Messen. Noch ein Essen messen und dann kommen wir zusammen. Das stresst mich jetzt schon wieder, wenn ich so zähle.
Du brauchst nie mehr das machen.
Du musst immer vorher messen, dann essen und dann nachher nochmal messen und dann eine Stunde später musst du schon wieder essen und dann fängt also das Ganze fängt von vorn an.
Gott sei Dank ist das nur eine Woche, gell?
Bist du deppert? Ich war so im Stress.
Mhm.
Also ich war einmal dann frühstücken und dann habe ich mir das müssen voll timen, weißt du, wenn ich jetzt mit den Mädels frühstücken gehe, wie tue ich da? Weißt du, dann komme ich voll außer Rand und Band, gell? Weil irgendwie war das Frühstück dann gleichzeitig mein Frühstück und ist ein Vormittagssnack.
Ja.
Nein, das war wirklich.
Ja, logisch, weil wenn du das nicht gewohnt bist. Und
nein, und das volle Essen am Nachmittag, dieser Snack und so,
das ist schon eine Herausforderung, das ist gar nicht so.
Und dann immer spätestens um 8 Uhr am Abend musst du, also du hast, musst schon gegessen haben.
Mhm.
Du sollst eigentlich viel früher essen. So zwischen 5 Uhr und 7 Uhr soll man Abendessen essen. Und wenn ich halt, und dann habe ich halt dort auch nachher nichts mehr gegessen, aber ich bin hungriger aufgewacht, das war ganz schlimm. Und zum Teil auch mit einem recht niedrigen Nüchternzucker dann.
Dieser Podcast wird präsentiert von Ecosi, die göttliche Essenz des Lebens.
Ein Olivenöl, das Gesundheit und Genuss vereint. Von griechischen Olivenhainen direkt in deine Küche, veredelt in der Steiermark. Für ein Leben voller Geschmack und Vitalität.
Mit dem Code NURSE10 erhältst du 10% auf deine nächste Bestellung auf ecosi.at.
Ja, spannend. Aber auf jeden Fall misst man dann dieses Horror-Protokoll.
Das Horror-Protokoll, das ist der optimale Titel.
Ja, bitte, genau.
Ihr müsst es so benennen. Berlinik, das Horror-Protokoll.
Und nachdem hat man dann quasi einen Termin und dann wird einfach geschaut, okay, wie bewegt sich der Zucker? Vielleicht ist
HbA1c wird abgenommen an der Klinik, also den schauen sie auch nochmal. Das ist das Langzeitwert, genau, und ob der erhöht ist.
Und dann gibt es auch, wie auch bei den anderen Formen, dass man sagt, okay, man kann ein bisschen mit Ernährung machen. Mhm. Dann gibt es eben die Methode, wenn es dann das nicht alleine ausreicht, dass man sagt, okay, man muss wirklich mit Tabletten oder mit Insulin zum Schluss dann den Zucker wirklich einstellen. Ganz, ganz wichtig, dass man darauf achtet, weil da geht es ja auch um nicht nur um einen Körper, um selber, sondern da geht es ja auch um das Baby. Die hat dann, das kann eben sehr schwer sein, das kann eine Makrosomie entwickeln, wenn man sie nicht an das haltet und wenn der Zucker nicht richtig eingestellt ist, man kann zu viel Fruchtwasser dann entwickeln und so weiter und so fort. Also das hat schon
Konsequenzen, vor allem fürs Baby eigentlich. Ja.
Genau, und deswegen ist es schon wichtig, dass man sie auch, wenn es ein
Horror ist. Sonst hätte ich drauf geschissen, muss ich dir ehrlich sagen.
Wie sprichst du?
Nein. Das sind meine Gefühle von dem Horrorprotokoll.
Ja, das beschäftigt. Willst du ein Entlastungsgespräch?
Ich brauche eine Supervision wegen dem. Das habe ich nie aufgearbeitet. Das
merkt man,
das Zuckerding. Nein, weil ich habe mir schon gedacht, ich meine, ich war mir ziemlich sicher, Sugar Mami, weil ich habe mir schon gedacht, dass ich keinen Zucker habe. Weil erstens war ich zufällig, kurz bevor ich schwanger war, bin, gesunden Untersuchung. Ja. Und da lasse ich mir relativ viel abnehmen von den Werten her. Und habe dort den HbA1c auch kontrollieren lassen. Und ich war davor eigentlich fast immer und habe immer schöne Werte gehabt und überhaupt generell ein sehr schönes Labor. Und dann waren eben auch HbA1c, war normal, den sie in der Klinik abgenommen haben. Da hat man auch nichts gesehen. Und auch so die Messungen waren alle normal. Und ich habe mir trotzdem gedacht, ist wurscht, ich ziehe das jetzt durch. Weil meine Oma zum Beispiel hat ja auch einen Diabetes Typ 2 gehabt.
Mhm.
Und die hat den relativ früh gekriegt. Das heißt, ich habe schon einen Risikofaktor gehabt und es ist die familiäre Disposition.
Ja.
Und das, da habe ich mir dann gedacht, nein, nimm es ernst, weil du weißt das nicht. Vor allem bei der Oma hat es auch relativ früh im Leben manifestiert. Du weißt das ja nicht, ob das gleich wirklich auch was Familiäres ist und bei mir das halt durch die Schwangerschaften getriggert wird und dann einfach auch bleibt, weil das die Gefahr besteht, dass dieser Gestationsdiabetes, dieser Schwangerschaftsdiabetes bleibt.
Ja, genau.
Also du müsstest ja dann, wenn diese Verdachtsdiagnose oder diese bestätigte Diagnose ist, musst du auch nach der Schwangerschaft noch einmal ein HbA1c abnehmen und eventuell noch einmal so einen Zuckerbelastungstest.
Ja,
und das habe ich auch nicht gemacht. Da habe ich gedacht, da scheiße drauf. Legt es mir am Arsch, weil genau, das so Baby ist da, das Baby ist normal.
Du bist eine richtige Vorbildfunktion.
Ich bin ein richtiges Vorbild.
Das wurscht, mach ich nicht.
Das alles, was mit dem Horror-Protokoll zu tun hat, mache ich nicht. Nein, HbA1c schon, der hat eh gepasst.
Ja,
denke ich mir, was wollt's denn?
Ja,
da. Und ich habe ja das Blutzuckermessgerät daheim. Also ich habe danach schon ein paar Mal noch gemessen, gerade diesen nüchtern Wert in der Früh. Und es hat immer gepasst. Und dann habe ich gedacht, Ende von dem Thema. Ende von dem Thema schaue ich mir jetzt nicht mehr an. Sobald der HbA1c auffällig ist und ich mache eh recht regelmäßig die Gesundheitsuntersuchung, schaue ich mir das wieder genauer an. Ansonsten einmal nicht.
Dann ist es adäquiert.
Genau.
Das Blutzuckergerät. Ja, nein, es ist. Man glaubt aber auch nicht, in wie vielen Lebensbereichen das so trifft. Weil man braucht ja eigentlich nur, oder nur eigentlich ist gut gesagt, bei der Bauchspeicheldrüsen zum Beispiel eine Operation haben oder irgendeine Veränderung.
Ja.
Und dann hast du schon ein Diabetesproblem und dann hast du irgendeine Sonderform oder sonst irgendwas.
Ja.
Weil es gibt ja Sonderformen ohne Ende beim Diabetes. Also es ist ja nicht so, dass sagen, wir haben Typ 1, Typ 2 Gestation und dann haben wir gar nichts. Da haben wir ja 7000 Sonderformen, wo du gar nicht fertig bist, wenn du das genauer jetzt aufgelistet hast.
Ja, also wir haben ja, oder ich habe ja auf einer Station gearbeitet, wo auch viele gekommen sind mit Pankreatitis, also Entzündung vom Pankreas, was das natürlich auch ein bisschen beeinflussen könnte. Und auch die bei der Bauchspeicheldrüse operiert worden sind. Und das ist ja meistens oder oft mit einer Erkrankung verbunden, oft mit Krebs, also mit einem Karzinom. Und dann hast du einerseits natürlich diese Belastung, dann hast du vielleicht das Glück, dass es operabel ist.
Ja.
Oder dass es ein Zufallsbefund war und vielleicht noch relativ früh erkannt worden ist. Das kommt ja eher selten vor, aber doch, dass manche wirklich durch Zufall draufkommen, dass sie ein Pankreaskarzinom haben. Eigentlich aus einem anderen Grund. Und dann hast du vielleicht das Glück, dass der noch nicht gestrahlt hat zum Beispiel. Und dann kannst du diese OP machen. Man kann die Bauchspeicheldrüse entfernen, aber dann bist du halt wirklich ab den Tag ein Diabetiker.
Ja, genau.
Also da treffen dann die auch gleich mehrere Sachen, dass du sagst, okay, ich bin ein Krebspatient, hab dort aber noch Glück gehabt,
ja,
aber dafür jetzt bin ich jetzt Diabetiker. Ja, ja. Und muss mich da wieder voll einsteigen. Wobei, das ist dann eh das kleinere Problem, nicht?
Ja, eh.
Aber trotzdem, das ist es auch eine Lebensumstellung.
Es ist von 0 auf 100. Und ja, es ist nicht so, dass du sagst, ja, okay, du machst jetzt mal ein bisschen eine Diät oder eine Ernährungsumstellung und in 3 Monaten sollte ich halt so 2-4 Kilo abnehmen, sondern das betrifft dich ab Tag, nächsten Tag. Wenn du aufwachst, deine Augen aufmachst, musst du die auskennen.
Was sich jetzt schon verändert hat, auch in der Schulung, dass man mehr die Angehörigen einbezieht.
Ja.
Also gerade bei Männern, die haben natürlich auch Schulung kriegt auf der im Krankenhaus,
ja,
bringt sie aber meistens nichts, weil die Frau daheim kocht.
Ja.
Also die haben natürlich dann wieder das gegessen, was vorher auch gegessen haben. Und ja, die Frau ist ja oft nicht hier, die Frau ist ja oft nicht geschult worden. Naja, und wenn der Schweinsbraten schon da steht, dann wird er nicht verweigern.
Oder die Buchtel mit Vanillesauce oder so.
Wir haben wirklich, also was bei uns ja ganz häufig ist, da liegen wir ja weit über den EU-Durchschnitt, sind Amputationen.
Ja.
Also wirklich aufgrund von einem diabetischen Fußsyndrom, das ist schon eine Folge, Schaden von einem uneingestellten oder schlecht eingestellten Diabetes, dass wirklich die Gefäße so hin sind und das ist halt vor allem bei den Extremitäten, vor allem beim Fuß. Und dann kann dann dieses diabetische Fußsyndrom entstehen. Und das ist wirklich, also was wir dort auch amputiert haben. Und zum Teil waren die Leute wirklich unbelehrbar. Also wir haben da wirklich, also eine Dame kann mich erinnern, der ist immer wieder gekommen, dann machst du zuerst eine Vorfußamputation, dann machst du die Unkonnerschenkel.
Stickelweiß.
Also wie bei einer Salami schneidest du aber, gell?
Ja.
Immer ein bisschen mehr. Und der ist operiert worden und am nächsten Tag ist ihr Betreuerin, der hat eine 14-Stunden-Betreuung gehabt, gekommen und hat wieder frische Torten gebracht.
Ja.
Die hat am nächsten Tag gleich weiter gegessen.
Ja, absolut. Und die Leute werden es nicht verstehen, aber ebenso wie du gesagt hast, dieses diabetische Fußsyndrom, da gibt es ja viele Bereiche, ob es jetzt das Sehvermögen zum Beispiel ist oder auch die allgemeine Wundheilung, was einfach da ist, einfach ist es viel schlechter. Das heißt, wenn man sich einfach da sagt, ja okay, halte mir jetzt nicht dran, dann ist der Wert halt ein bisschen erhöht. Nein, weil es kann wirklich massive Langzeitschäden in deinem Körper anrichten.
Wie du sagst, das Problem ist Langzeitschäden und alles, was nicht gleich eintritt, glauben die Leute zuerst nicht.
Ja.
Das ist wirklich das Problem. Ja. Und dann, wenn sie nichts mehr sehen oder schlecht sehen, gell, dann ist irgendwie blöd.
Ja, und ist
dann
es
ist scheiße.
Ja.
Und dann rennen, oder wenn bei dem Fußsyndrom, dann rennen alle, wieso wird mir jetzt der Fuß abgenommen?
Ja.
Naja, das ist nicht von heute auf morgen gekommen, sondern das tut uns oft eh schon ewig lang umdoktern. Wir haben so oft eine kleine Wunden, das geht oft über ein Jahr auch, wenn es ist, dass das immer wieder verbunden wird, aber es hält halt nicht mehr zu.
Nein.
Dann wird es immer größer, saftelt, dann wird es immer schlechter, dann saftelt
es. Und es kann über Monate. Stecknadel vom Ding her sein und es geht einfach nicht zu.
Nein, und irgendwann wird es aber immer größer und ich meine, oft haben die Chirurgen wirklich alles probiert. Also ich habe einmal einen gehabt, der hat da so ein Unterdrucksystem, so ein Wachssystem, hast das aufgebaut quasi. Es war schon riesige Wunden am Unterschenkel. Und ich habe mir nur gedacht, das haltet nicht, das hat immer Pips das Gerät. Dann habe ich gedacht, scheiße, das müssen wir neu anlegen. Und hab gedacht, ich nehme das einmal runter und schaue mir das mal an, weil die Befunde, die haben eigentlich gesagt, dass da nicht mehr viel zu retten ist. Gell? Und ich habe mir dann nur gedacht, der ärztliche Kollege, wie kommt er dann auf die Idee, nachdem es einen angiologischen Befund gegeben hat und einen gefäßchirurgischen Befund und die gesagt haben,
geht nichts.
Amputation ist empfohlen.
Ja.
Weil sonst wird sie gar skeptisch. Und ich habe mir dann gedacht, okay, der arbeitet da jetzt aber mit einem Unterdrucksystem, also mit so einem Wachssystem, was eh nicht haltet. Weil es so viel saftelt. Und dann habe ich gedacht, ja, auf den nächsten ist auch weh und habe dann angerufen, dass noch ein ärztlicher Kollege kommt und dann ist entweder aufgebaut oder sich das anschaut. Und ich tue das runter und ich weiß noch, dass eine Kollegin dann gerade reinkommt ins Zimmer, weil sie mir das Diensthandy bringen wollte. Und die sieht das und die hat fast den Schlag getroffen, gell? Weil ich bin da gerade so gestanden, habe das genau in dem Moment runtergenommen gehabt und habe durch eine gesehen bis zum Knochen. Das war so eine arge Wunden, das kannst du dir nicht vorstellen. Und sie kommt gerade rein. Der ist das Gesicht entgleist. Ja, weil ich habe schon gesehen beim leichten Abnehmen, gell, das ist so ein bisschen eine ärgere Wunden. Aber ihr hat das ja aus dem Nichts getroffen.
Ja,
gell?
Ja.
Der hat mich angeschaut und gedacht, du für die Telefon. Und dann ist sie wieder abgerauscht. Gell? Und ja, es war wild. Also da wird dann die Leute natürlich versuchen, alles und bitten und betteln eigentlich, bitte macht noch irgendwas, und es wird auch viel probiert und viel down, und es gibt auch schon gute Systeme. Also dieses Wachsystem zum Beispiel hilft dir ab und zu ganz gut, dass die Wundheilung anregst, nur wenn die Gefäße hin sind und da kein Fibrin und da nichts mehr hinkommt, dann was solltest du da machen? Also verstehe ich nicht, aber vielleicht kenne ich mich da einfach zu wenig aus, ich weiß es nicht. Oder der Arzt hat sich zu wenig auskennt. Einer von uns hat sich nicht auskennt, gell?
Einer war der Förler im System. Ja.
Aber klar, dass man alles probiert und dass man nicht jeden gleich einen Fuß überschneidet. Ja, das ist mir schon bewusst.
Ja.
Aber wenn man so lange herumtut und wenn dann das Sepsis-Syndrom steht, ich weiß es nicht. Und es ist halt echt, das ist dann der Moment, wo es zu spät ist.
Ja.
Man muss da echt vorher schauen.
Eben, und deswegen ist es so wichtig, wenn man Angehörige hat oder so, dass wir für uns alle ein bisschen an die Nase nehmen und sagen, okay, den müssen wir unterstützen, ob es jetzt da ernährungstechnisch ist, dass man als Familie zusammengreift und sagt, okay, wir essen dann als Familie alle die gleiche Kostform, dass der für denjenigen, weil das hat einfach, kann einfach wirklich massive Folgeschäden haben.
Ja. Und was auch spannend ist, also im Sinne der Gesundheitsförderung, beschäftige ich mich mit dem Prädiabetes.
Ja.
Das ist die Vorstufe zum Diabetes Typ 2 eigentlich. Und wenn man sich da die Zahlen anschaut, wer dann eigentlich schon einer fällt, das sind richtig viele Menschen. Also man schaut sich dann immer ein HbA1c an und da gibt es halt quasi gewisse Werte, wo du dann einfällst, wo du sagst, okay, der ist schon erhöht und die nächste Stufe ist eigentlich schon der Diabetes. Und das haben richtig viele Menschen. Und eigentlich müsstest du schon in dem Stadium noch sagen, ich drehe jetzt mein Leben um, mein Lebensstil, ich krempel das alles drüber und mach was anderes. Und das ist so schwer, weil die Leute noch nichts haben und noch keine Einschränkungen haben.
Ja.
Und wenn du dann sagst, musst deine Ernährung umstellen, das ist sehr, sehr schwer.
Mhm.
Weil die Leute halt so auf ihren Kropfen und weiß ich nicht, auf die Sachen tun oder ein bisschen Kardinalschnitt. Ja.
Ein guter Apfelstrudel.
Ja, kann ich ja ab und zu essen.
Ja, natürlich.
Aber es halt kommt halt auf die Masse an. Ich muss
immer die Dosis.
Die Horvate dort
nehmen. Und das schlug einer drauf. Ja, ist ein spannendes Thema, was auf jeden Fall viele betrifft.
Ja, ich glaube, wir lassen es.
Ja.
Das Horror-Protokoll hat mich so aus der Fassung.
Das wird sonst da zu tief für die Dinge. Aber denkst dran, wenn die Oma oder sonst irgendwer, der Opa irgendwie Diabetes hat, eben auch, wenn jemand so kaltschweißig wird oder sonst irgendwas, tut's mal den Blutzucker messen. Das ist immer ein guter Tipp.
Es schadet oft sowieso nicht, wenn man so ein Gerät daheim hat, finde ich.
Ja, es ist wie ein Blutdruckapparat, finde ich, gehört irgendwie in jedem Haushalt irgendwie eine.
Ja.
Vor allem, wenn man weiß, okay, es hat jemand mit dem Zucker zu tun.
Schon familiär, ja, dass man weiß, es hat sich gehäuft irgendwie in der Familie. Manche machen das auch ein bisschen so, diese Longevity-Strategie, diese Langlebigkeit. Also manche lassen sich ja so pumpen. Beziehungsweise die Messer wirklich in die Haut setzen. Einfach, dass sie immer wissen, wie sich der Blutzuckerspiegel verhaltet, weil die wollen keine Peaks haben, sondern schauen, dass sie immer ziemlich konstant bleiben und ernähren sie auch ganz strikt danach. Also diesen Trend gibt es ja auch, dass wirklich Leute eigentlich jetzt kein Risiko noch haben, also kein Prädiabetes und keine Diabetiker sind, aber die sagen einfach, um, weiß ich nicht, 110 Jahre zu werden und möglichst gesund zu altern, schauen sie sich das an und wollen auch keinen Peak haben. Also die Extreme gibt es natürlich dann auch, gell?
Absolut.
Aber es schadet nicht. Kostet auch nicht so viel.
Genau.
Tut nicht viel weh.
Genau.
Ja.
Perfekt.
Das war's. Mehr sagen wir nicht. Ich muss jetzt das Horror-Protokoll verarbeiten.
Ja, genau. In diesem Sinne.
Bleibt gesund und wir hören uns.